diesmal zu Gast ETP-Board-Member Herwig Stracker und ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweder.
In der heutigen Folge widmen wir uns den Organisationen ITF und ETP. Und wir zeichnen diese Folge an einem besonderen Ort auf, denn wir sind heute bei Emotion zu Gast. Und das führt mich gleich zu dem ersten der beiden Gäste, die heute hier sind, nämlich zu dem ehemaligen Profischwimmer, Gründer und Inhaber von der Emotion Management Group und Mitglied im ETP-Board. Herzlich willkommen, Herwig Stracker.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Und auf der anderen Seite haben wir den ehemaligen Profi-Eishockeyspieler und den ÖTV-Geschäftsführer, der auch Österreich bei der ETF vertritt. Herzlich willkommen, Thomas Schweder.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Ja, ja, Herwig, magst du vielleicht gleich nochmal kurz abstecken, vielleicht in ein, zwei Sätzen, was ist die ETP, was macht die ETP?
Nachdem es ihm heute um diese Organisationen geht, werden wir in dieser Funktion sprechen. Die ETP ist die vor 50 Jahren gegründete Vereinigung der Profis im Herrentennis. Parallel dazu gibt es auch die WTA, das ist die gleiche Organisation im Damen-Tennis. Und wie der Name eben schon sagt, ist die Vereinigung der professionellen Spieler. Das heißt, der Verband, der dann das ganze Grassroot-Tennis, Amateur-Tennis und überhaupt die internationalen großen Veranstaltungen wie Grand Slams betreut, ist dann die ITF, da wird der Tommy dann mehr sagen drüber. Aber die ATP ist im Herrentennis, wir kontrollieren alle Turniere letztlich, vergeben dafür Lizenzen. Und haben auch das Ranking, also die Weltrangliste ist auch die ETP-Weltrangliste, selbst die Grand Slam-Turniere akzeptieren diese. Das ist einmal im Grundsätzen das, was die ETP macht. Organisiert ist sie so, dass sie sowohl Turniere als auch Spieler Mitglieder sind. Und diese Mitglieder wählen dann ein Board eben und in diesem Board sitzen gleichrangig 4 Vertreter der Spieler und 4 Vertreter der Turniere. Das heißt, alle Entscheidungen auf der ETP-Seite werden sehr demokratisch getroffen und es müssen immer, gibt es unterschiedliche Quoren dann, aber immer Spieler und Turniere eigentlich mitstimmen.
Und du bist im Board auf der Seite der Turniere, richtig?
Ich sitze auf der Seite der Turniere, wobei es natürlich gut ist, dass ich als Spieler, Manager eine Historie habe und das natürlich auch einbringen kann. In Wahrheit sitzt man zwar als Vertreter einer Seite, aber am Ende des Tages entscheidet man für die gesamte ETP. Wird man auch immer daran erinnert, also dass man jetzt einen Hut auf hat bei der Entscheidung, sondern sagt, nein, es geht um das große Gesamte, das große Ganze und dass man hier die besten Entscheidungen im Interesse des Tennis trifft.
Ja. Sehr gut, ja, auf das wollen wir natürlich dann auch noch im Detail weiter eingehen. Dann würde ich gleich im Gegenzug, Tommy, dich bitten, magst du vielleicht kurz erklären, was ist die ITF, was macht die ITF?
Ja, die ITF ist die Abkürzung für International Tennis Federation, wo, wie ich jetzt seit dem Wochenende auch weiß, wo er in Cancun die ITF-Wahl war, es gibt 200 Mitgliedsvereine, davon sind 150 Mitgliedsverbände, davon sind 150 Mitgliedsverbände auch stimmberechtigt, da gibt es gewisse, Stimmverhältnisse, da gibt es kleine Länder mit einer Stimme, die größeren mit 3, 5 und 7 und dann die Grand Slam Nations mit 12 Stimmen und auch Deutschland ist ja mit 12 Stimmen stimmberechtigt und da war letztes Wochenende der ITF-Wahl und die setzt sich halt dann, die ITF hat ein Board, wo dem Board letztendlich der Präsident vorsteht und dann gibt es 14 Board-Mitglieder, die auch wieder von den Mitgliedsländern der ITF gewählt werden. Und so wie der Herwig gesagt hat, wir sind halt eher für die Entwicklung der Spielerinnen und Spieler in den unteren Stufen zuständig. Wir machen die 15er, 25er, 60er ITF-Turniere. Die ITF macht sehr viel auch im Junior-Tennis letztendlich, einen eigenen Turnierzirkus, der dort abläuft. Und die Spieler bei uns werden ausgebildet und am Ende des Tages, wenn sie dann Profis sind, spielen sie dann in weiterer Folge auf der ATP oder WTA-Tour mit.
Okay, sehr gut. Ich würde gleich noch kurz bei der ETF bleiben. Du warst ja jetzt gerade in Mexiko, du kommst quasi direkt aus Cancun und da wurde jetzt wieder der alte Präsident wieder neu gewählt, David Haggerty. Kannst du nochmal beschreiben, was passiert dort vor Ort? Wie haben die Tage für dich dort ausgeschaut?
Ja, man muss ehrlich sagen, auf der einen Seite ist es natürlich sehr spannend, das zu beobachten. Das ist ein typischer sportpolitischer, Prozess gewesen, der am Ende dazu geführt hat, dass der David Haggerty wieder bestätigt worden ist in seinem Amt. Das ist jetzt die dritte Periode, die er die er hat. Er hat auch das Board bekommen, welches auch wieder die Mitgliedernationen gewählt haben. War sehr spannend, muss man ehrlich sagen. Wir haben gute Board-Members hineinbekommen, letztendlich auch aus Europa. Also da sind wirklich 6 gute Leute jetzt als Kandidaten dabei. Roger Davids von Holland, die Schwedin ist sehr gut, dann der Dave Rawlinson aus England und auch der, sage ich, der deutsche Kandidat, der auch Präsident werden wollte, der Dietloff, ist auch ins Board gewählt worden. Das ist auf der einen Seite sehr spannend, wenn man das beobachtet. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder sehr, sehr, muss man sagen, auch bedenklich, wenn so ein ganzes Wochenende nur dafür geopfert wird, um eigentlich nicht über den Sport zu sprechen, wo wir eigentlich intensiv arbeiten sollten und genügend, sage ich, Themen hätten, die man konstruktiv angehen könnte. Davis Cup, Billie Jean King Cup, das ganze Grassroot-Thema, Sponsoring und die Vermarktung, die Digitalisierung, sondern wo das ganze Wochenende eigentlich nur dafür verwendet worden ist, um ja, lobbyieren und die Kandidaten halt dann am Ende des Tages zu wählen. Also ja, auf der einen Seite spannend für die Entscheidung, aber leider Gottes konstruktiv ist da wenig, sage ich, gearbeitet worden.
Okay, ja, interessant. Und was für eine Rolle spielt das kleine Tennis Österreich in diesem gesamten Konstrukt?
Ja, das kleine Tennis Österreich spielt da ja, mit seinen 5 Stimmen, sage ich, eine eher, sage ich, vernachlässigbare Rolle, muss man auch sagen, weil wir am Ende des Tages ja mit den 5 Stimmen nicht sehr, sehr viel bestimmen können. Auf der anderen Seite, die europäischen Kandidaten, müssen wir ehrlich sagen, haben wir alle gewählt. Also das hat dann doch wieder eine gewisse Ausschlagskraft gehabt. Aber wir versuchen natürlich auch die Themen, die für unseren Verband wichtig sind, dort zu positionieren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Davis Cup, der eigentlich sportlich vielleicht nicht der Erfolg war, aber wirtschaftlich eigentlich ein ganz gutes Ergebnis bringen hätte können, ganz einfach schwierig sind für kleine Nationen wie den Österreichischen Tennisverband, dass man die halt prägiven veranstaltet. Und solche Themen bringen wir dann dort in den Sitzungen ein und versuchen zu erklären, warum für kleinere Nationen halt die und die Themen wichtig sind und werden auch gehört und bringen auch Beispiele vom Marketing ein, was wir gemacht haben in den letzten Jahren mit dem Rebranding und man hat auch die Möglichkeit, dort immer wieder Präsentationen zu machen und auch mit der neuen Homepage. Also da versuchen wir schon, die Themen gut zu lancieren, dass Sie sehen auch, dass wir als Nation wie Österreich sehr viel versuchen voranzutreiben.
Das sind schon sehr spannende Einblicke. Auf die ganze Davis Cup-Thematik würde ich dann ganz später nochmal irgendwie im Detail drauf zurückkommen. Herwig, jetzt wieder zu dir und zur ATP. Wie ist es für dich eigentlich in deiner Rolle? Wie lässt sich das aus deiner Sicht vereinbaren, der Job als Turnierdirektor, Emotion Management Veranstalter und dann gleichzeitig noch eigentlich schon diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe in der ATP? Wie schaffst du da die Prioritäten und das alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, nachdem es hauptsächlich, oder das ist, was ich hauptsächlich auch beruflich tue, gibt es sehr viele Synergien und sehr viele Überschneidungen und macht Spaß und ist auch eine Ehre, gleichzeitig natürlich auch eine Verantwortung, dass man da mitentscheidet, wo sich die ATP in Zukunft weiterhin entwickelt, weil das ist unsere Hauptaufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu setzen. Und insofern ist es also inhaltlich fast übereinstimmend. Zeitlich ist natürlich schon ein Mehraufwand und als Repräsentant von Turnieren, ich werde von den Turnieren gewählt, muss man natürlich auch viel unterwegs sein und bei den Turnieren sein, mit den Turnieren sprechen, sich anschauen, wie es vor Ort ausschaut. Eben morgen geht es nach Peking, viele internationale Meetings, also es ist viel Reisetätigkeit, aber wie gesagt, die inhaltlich gibt es sehr viele Überschneidungen und profitiere sicherlich auch von dem Wissen und den Informationen, die es da an Bord gibt. Ja.
Was sind denn jetzt gerade so die Themen, die euch im ATP-Board beschäftigen? Was wird gerade so diskutiert?
Das Metathema sind zwei eigentlich. Das eine ist, dass wir mit unserem Chairman, mit Andrea Gaudenzi, vor 3 Jahren eine neue Vision ins Leben gerufen haben, die wir zur Überraschung alle auch wirklich durchgezogen haben während Covid, nämlich nennt sich One Tennis, wo die Vision einfach die ist, dass wir im Tennis nicht diese vielen unterschiedlichen Verbände haben. Der Tommy und ich sitzen jetzt gerade als Vertreter 2 unterschiedlicher Verbände, sondern dass eigentlich eine Organisation gibt, die Tennis vertritt. Und wir haben eine Gruppe gegründet, die nennt sich T7, also die 7 großen Entities, das ist ATP und WTA, also die 2 professionellen Vereine, die ITF eben und die 4 Grand Slams. Die sind zurzeit alle irgendwie alleine unterwegs in der Vermarktung, Fernsehrechte, Sponsoren, wie sie die Fans ansprechen, und das ist einfach nicht nachvollziehbar und auch nicht sinnvoll, dass man diese Vielfalt hat. Das ist unsere Vision, das zu einem zusammenzufügen. Der erste Schritt ist jetzt einmal, dass wir mit der WTA, also mit dem Pendant auf Damenseite zusammengehen, zumindest in kommerzieller Hinsicht. Das passiert, hat es gerade die Woche ein großes Meeting gegeben. Wird wahrscheinlich passieren. Nächster Schritt wäre eben dann ITF und die Grand Slams. Das ist sicher ein langfristiges Ziel. Aber es ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt die US Open versucht hat, im Fernsehen zu sehen, ist man drauf gekommen, dass es die fast nicht möglich ist anzuschauen. Das ist genau eine der Konsequenzen, wenn jeder für sich selbst vermarktet. Und das Ziel muss eben sein, dass es der Konsument, also der Fan, hergeht und sagt, es gibt einen Tennisknopf im Fernsehen, ob das jetzt auf Netflix oder wo immer in Zukunft sein wird. Und was immer ich schauen möchte, schalte ich dort auf Tennis und im Hintergrund werden wir dann die rechte Situation ausdealen. Aber es muss leicht zugänglich sein und das ist zurzeit oft nicht der Fall. Und wie gesagt, ein Wimbledon sieht man auf dem Sender und French Open auf dem und US Open auf dem nächsten und das ATP-Turnier dann wieder da. Und das ist also, kostet uns viele Fans und viele Synergien. Und deswegen ist das die eine große Stoßrichtung. Und die zweite große ist sicherlich das Thema Saudi-Arabien, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Mit der Bedrohung oder Nicht-Bedrohung. Aber im Golf hat man gesehen, da gab es ja doch eine feindliche Übernahme mehr oder weniger. Und wir glauben, dass wir im Tennis besser aufgestellt sind. Aber wir nehmen es sehr ernst und sprechen mit den Saudis und versuchen gemeinsam auch Lösungen zu finden, wo wir sie ins Boot holen. Aber das sind so die zwei Metathemen im Moment, neben vielen, vielen anderen Kleinigkeiten.
Okay. WTA war ein Punkt tatsächlich auf meiner Liste, die ich aufgeschrieben habe. Also da ist es jetzt tatsächlich so, dass quasi die schon zusammenkommen jetzt eigentlich, oder?
Die Idee ist, dass die ATP ist eine Membership-Organisation, aber das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren massiv in Richtung Kommerzialisierung natürlich verändert. Also ein reiner Club, quasi, wenn man so will, ist jetzt ein kommerzielles Unternehmen geworden. Und da gibt es jetzt die Überlegung, das zu teilen, wie es viele Vereine, Fußballvereine zum Beispiel, ohne dies tun. Also man hält weiter diesen sportlichen Betrieb, Mitgliederbetrieb und gliedert die kommerzielle Seite aus und gründet eine neue Firma, die rein eben Medienrechte, Sponsoren und das ganze kommerzielle Thema betreut. Und diese Firma ist zurzeit im Gespräch, dass man die gemeinsam mit der WTA gründet.
Okay, und nochmal zum Thema Saudi-Arabien. Siehst du da, also ihr seid in Gesprächen, aber siehst du da eigentlich eine potenzielle Gefahr, dass sowas passieren hätte können oder könnte, wie beim Golf mit der Lift-Tour?
Es ist generell dass der Tennissport extrem gut dasteht. Also wir haben die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, viel richtig gemacht. Es wurde prophezeit, gerade bei den Herren, wenn Federer, Nadal aufhören, dass das Tennis nach unten gehen wird. Wir haben aber vor 5, 6 Jahren Next Gen ins Leben gerufen und damit, glaube ich, einen sehr guten Start gesetzt, dass junge Spieler schon als junge Spieler Persönlichkeiten werden. Alcaraz, Sinner, Tsitsipas, die haben alle dieses Next Gen gespielt und gewonnen. Das heißt, wir haben rechtzeitig drauf geschaut. Und damit sind diese Spieler jetzt gute Namen und damit funktioniert der Tennissport international hervorragend. Also alle Turniere schreiben positive Zahlen, alle gehen nach oben, alle Zahlen gehen nach oben. Das heißt, wir sind da gut aufgestellt und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ob da tatsächlich eine Gefahr besteht.
Dass genau, so und das war eben wichtig im Hinblick auf die Zukunft, dass wir als Organisation eben sehr gut dastehen. Jetzt gibt es natürlich, wenn etwas sehr gut läuft, von außen extrem viele Interessenten. Es gibt, wie wir alle wissen, viele, viele Leute mit viel Geld draußen, Private Equities, Family Offices. Man sieht es ja im Football und überall Formel 1, wo Milliarden hineinfließen, Fußballclubs werden gekauft. Und da ist Tennis jetzt attraktiv geworden. Das heißt, man hat schon nicht nur die Saudis, es gibt auch andere Bedrohungen, wenn man so will, von außen. Und insofern müssen wir eben schauen, dass wir gemeinsam zusammenbleiben und mit dem Ranking, mit den Damen gemeinsam, mit den Grand Slams eine Einheit bilden, damit es eben nicht passiert, dass es zu einer Beteiligung, feindlichen Übernahme oder einer Konkurrenz durchkommt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, aber wir gehen offen eben auf alle potenziellen Bedrohungen von außen hin zu und sprechen mit ihnen und deswegen glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Jetzt würde ich gerne noch eine Besonderheit hervorheben, die die ATP-Tour auch mit sich bringt. Wie siehst du das oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die ATP-Tour eigentlich die einzige Organisation ist, wo auch die Spieler eigentlich 50% mitentscheiden können und alle Entscheidungen eigentlich alle ja, sehr demokratisch getroffen werden?
Die ist ja gegründet worden, damals irgendwo auf einem Parkplatz in New York, glaube ich, als Vereinigung der Spieler. Also die ATP ist Association of Tennis Professionals und daher ist historisch so, dass die Spieler immer schon mitgesprochen haben. Davor eben nicht, davor gab es dann Proteste und Streiks und das, was wir in den amerikanischen Profiligen immer wieder erleben. Und seit damals gibt es diese Membership-Organisation Und in der Tat ist es einmalig fast im Sport, dass es Turniere und, also sprich Veranstalter und Spieler und Akteure eben die gleichen Rechte haben. Und das wird oft übersehen, auch wenn der Novak Djokovic jetzt immer wieder seine Gewerkschaft pusht. Es gibt fast keinen Sport. Damen-Tennis ist gleich organisiert, deswegen ist es auch dort so. Und bei der WW haben seit vielen, vielen Jahren gleiche Preisgelder. Also wir sind im Tennis, glaube ich, wenn man jetzt Equal Payment, Diversity und diese ganzen Themen betrachtet, sind wir ein extrem fortschrittlicher Sport und wahrscheinlich auch Vorbild. Eben gleiche Bezahlung, gleiche Rechte zwischen Spielern und Turnieren. Und ja, das ist oft aufwendig. Also im Board haben wir sehr viele Diskussionen, weil natürlich haben die unterschiedliche Standpunkte. Aber es funktioniert gut und die Lösungen werden dann von beiden mitgetragen. Und insofern ja, wird auch immer im Hinblick auf die Spieler entschieden und nicht nur im Sinne der Veranstalter.
Und ist die Gewerkschaft von Novak Djokovic, sieht man das in der ATP als Problem oder ist eh quasi die Spielergemeinschaft so stark, weil sie mitentscheiden können, dass sie eigentlich sowieso hinter der ATP stehen und das wenig Anklang findet?
Naja, die Spieler sind immer anfällig, sage ich mal. Gerade Spieler, die vielleicht nicht in den Top 10 stehen, ja, da gibt es ja Garantiezahlungen, die der Novak Djokovic verspricht, da gibt es von den Saudis Millionen, hunderte Millionen Preisgeld, die im Raum stehen. Also ja, sie sind natürlich sehr stark hinter der ATP, aber wir wissen alle, es gibt irgendeine Schwelle, wenn man dann ein unmoralisches Angebot bekommt und mit Jahresanfang so und so viele Millionen fix garantiert bekommt, hat man bei den Golfern gesehen, dann wechseln sogar ein paar Golfer die Seiten, die eigentlich gut verdienen. Und die einzige Gefahr wäre wirklich, wenn all diese Organisationen, also die Gewerkschaft von Djokovic, Saudis und Leute mit Geld sich zusammenschließen und quasi von außen einen Angriff machen würden, wenn man so will. Das sehen wir aber zurzeit nicht, weil wir eben sehr gut aufgestellt sind. Und man muss schon sehen, wir haben auch einen Pensionsfonds zum Beispiel für die Spieler, der ist mit hunderten Millionen Euro bereits voll gefüllt. Das heißt, die Spieler kriegen ab einem gewissen Zeitraum auch eine Pension für 20 Jahre. Das sind alles Teile, wo wir schon sehr, sehr gut aufgestellt sind und das sonst kein anderer eigentlich bieten kann.
Okay, das klingt richtig interessant. Wie lange muss man Profi-Tennis spielen, um quasi relevant zu sein für so eine Pension?
Es ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Also es gibt mehrere Parameter. Einer davon ist, wie lange man in den Top 100 ist. Es gibt, wie lange man überhaupt spielt, wie viele Jahre man Mitglied ist. Also abhängig von diesen Parametern kriegt man dann seine Pension. Aber ich glaube, wenn man 12 Jahre spielt und 5 Jahre oder so Top 100 war, gibt es die volle Pension. Und die ist gleich. Also die richtet sich nur unwesentlich nach dem Ranking. Und das Ziel ist eben, dass man da mit einem sozialen Gedanken die Spieler, die ohne das in ihrem Leben gut verdient haben, nicht jetzt überverhältnismäßig mehr noch auf Pension zahlte.
Ja, okay. Na, das klingt cool. Jetzt würde ich gerne noch, um abschließend jetzt nur über die ATP zu reden, noch kurz die Turnierthematik besprechen. Gibt es da Entwicklungen, dass es irgendwie, dass mehr 500er geplant sind oder eben 250er zusammengelegt werden? Kannst du vielleicht da kurz was dazu sagen?
Ja, gut informiert, weil wir haben gerade am Freitag jetzt die Deadline gehabt, dass also es werden 3 neue 500er entstehen aus der Zusammenlegung von 250ern. Ja. Kann ich aber noch nicht sagen, okay, wer es ist. Aber das ist das Ziel. Bei den Damen ist es überhaupt sehr drastisch vorgegangen worden. Die haben mit einem Schlag viel mehr 500er kreiert und die 250er massiv entwertet. Was für die Kategorien 1000 und 500 sehr gut ist, aber für die untere Kategorie sehr schlecht. Und wir haben versucht, das nicht so drastisch zu machen, sondern die 250er, was sehr viele, viele gute auf der ganzen Welt gibt, inklusive Kitzbühel zum Beispiel in Österreich, dass wir die Wertigkeit behalten, aber ein paar Turniere aus dem Kalender rausnehmen, damit den Kalender ein bisschen bereinigen und im Gegenzug eben ein paar Turniere aufwerten. Das wird in den nächsten Wochen jetzt dann bekannt gegeben.
Alles klar. Und können wir vielleicht uns bald auf ein tausender Turnier in Wien freuen, wenn eine neue Halle in Wien steht?
Die baulichen Voraussetzungen hätten wir dann, weil du brauchst 13.500 Fassungsvermögen. Also würde jetzt in der Stadthalle nicht gehen. Und zurzeit ist jetzt keiner, der aufzeigt und sagt, ich möchte verkaufen, weil es gibt kein neues Tausender, es gibt maximal ein anderes, das man ersetzt. Aber wir haben es damals auch beim 500er gesehen, da hat auch geheißen, es ist unmöglich. Und das ging dann irgendwie. Also ich werde sicherlich dahinter sein, dass man eins bekommt, aber also jetzt von 50-50 oder so ist immer weit weg. Also die Wahrscheinlichkeit ist sicher gering, aber es ist nicht unwahrscheinlich.
Jetzt würde ich gerne die ITF wieder reinholen. Du hast vorher angesprochen, dass so eine große Zusammenarbeit geplant ist oder Vision One Tennis. Von was für einem zeitlichen Rahmen könnten wir da sprechen, dass die ITF und die ATP da wieder näher zusammenrückt unter einen Schirm?
Mit WTA passiert jetzt schon die Gespräche, also das wird dauert dann immer eine gewisse Zeit, aber ich schätze im nächsten Jahr passieren, 2024, was dann heißt, dass das wahrscheinlich erst 2025 startet, weil man muss ja immer die Zyklen bedenken, wo die Verträge abgeschlossen werden. Und ITF und Grand Slams kann jetzt beschleunigt werden, es ist immer so, wenn ein bisschen Druck von außen kommt, jetzt noch einmal Stichwort Saudis, oder kann sein, dass das schneller geht, als man glaubt, oder sonst, schätze ich, wird es 5 Jahre oder so sicher noch dauern. Und wenn nicht länger, 5 bis 10 Jahre, bis das wirklich diese Vision dann Wirklichkeit wird.
Tommy, kannst du da was dazu sagen, wie das aus ITF-Sicht gesehen wird? Wird da schon drüber gesprochen auch?
Ja, also am Rande ist über das ein bisschen geplaudert worden. Also ich weiß, es gibt ja durch den Hopman Cup jetzt auch bessere Kooperationen zwischen der ATP und der ITF. Es gibt auch, glaube ich, auf der persönlichen Ebene hat sich das auch in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr, sehr stark gebessert. Aber so im Detail bin ich da nicht drinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Wie siehst du aus ITF-Sicht die Zusammenarbeit mit der ATP?
Wie gesagt, also wir als Österreichischer Tennisverband sind da ja nur ein Teil der ITF, wie da im Großen zusammengearbeitet wird. Ich höre von Dave Hegarty und auch von Kelly Fairweather, und er ist ja auch in Herwig sehr intensiv in Kontakt immer wieder, dass die Kommunikation viel besser geworden ist, sich stark verbessert hat, auch mit German Gaudenzi und so weiter. Also es wäre wünschenswert, wenn hier praktisch das noch eine höhere Flughöhe bekäme, und wie gesagt, durchs Reden kommen immer die Leute zusammen, und dass da ein besserer Austausch ist und dass man intensiver sich abstimmt. So wie es vor 5-6 Jahren war, war es auf keinen Fall sinnvoll, wenn da Parallelformate sind und Wochen geblockt worden sind oder nicht freigegeben worden sind für Davis Cup. Und ich glaube, dass alle, die, so wie der Herwig da jetzt am Tisch sitzen und den Tennissport zu erleben, bestrebt sind, hier das Beste zu schaffen. Weil, wie gesagt, der Herwig ist da noch mehr international verstrickt. Wenn die sich nicht einig werden, dann wird man, glaube ich, dann leichter gefressen von einem Größeren, der am Ende des Tages die Chance wittert und hier, glaube ich, dann zuschlägt. Und so wäre es gut, wenn sie sich da intensiv austauschen und eine gemeinsame Lösung im Sinne des internationalen Tennissports finden. Und ich bin sehr bestrebt, weil den Herwig kenne, den Dave kenne ich und auch Gaudenzi ein bisschen. Also da glaube ich schon, dass man da eine gute Lösung findet, ja.
Und wie siehst du so diese Stufen oder diesen Übergang dann von ITF auf ATP-Ebene? Weil die ITF macht ja sehr viel eben in der Nachwuchsarbeit, veranstaltet ganz viele kleinere Turniere, wo auch einige in Österreich auch stattfinden. Und dann eben gibt es ja dann den Sprung in die ATP-Ebene, wo sie dann quasi dann zu Stars werden. Wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich unsere Aufgabe jetzt als Österreichischer Tennisverband und als Teil der ITF ist, die nehmen wir sehr bewusst wahr. Wir haben in den letzten Jahren von, glaube ich, 6 oder 7 ITF-Turnieren, jetzt letztes Jahr auf 28 oder 29 ITF-Turniere der verschiedensten Kategorie, 15er, 25er und ein 60er sogar veranstaltet in Österreich. Und das ist sehr wertvoll für unsere Spielerinnen und Spieler, weil ganz einfach die Trainer können mitfahren, die Spieler brauchen nicht europaweit oder weltweit herumreisen. Und da sieht man, dass das auch sehr, sehr starke, sage ich, Früchte trägt am Ende des Tages, weil immer wieder auch Österreicherinnen und Österreicher gewinnen. Und den nächsten Schritt sind wir auch gegangen in Österreich, zusammen mit einigen Veranstaltern. Wir haben 4 Challenger-Turniere jetzt in Österreich. Und das ist auch einfach unsere Aufgabe, hier in dem Bereich praktisch in der Basisarbeit zusammen mit der ITF diese Turniere aufzustellen, wobei die Challenger-Turniere ja bei der ITF sind. Aber den Weg sind wir konstruktiv gegangen und ich glaube, der fruchtet, und immer wieder Österreicherinnen und Österreicher dann aufzeigen bei den ITF-Turnieren, das ist sehr positiv. Und das ist auch unsere Aufgabe, und den, sage ich, den Profizirkus dann am Ende des Tages, der wird von der ATP und von der WTA organisiert, und dort spielen dann die Spieler, sage ich, um die größeren Brötchen, und am Ende des Tages ist das dann der vollkommene Profizirkus.
Ich sehe das auch so, das ist definitiv sehr wichtig. Also Argentinien ist, finde ich, da auch ein gutes Beispiel, glaube ich, was man rausheben kann, die jetzt in den letzten Jahren ganz viele Top-Spieler rausgebracht haben, wo man auch sagt, dass das der Grund ist, weil die mehr Turniere jetzt vor Ort haben, wo sie spielen können. Aber dann in weiterer Folge gibt es ja dann schon ein bisschen eine Problematik, über die ich jetzt gerne sprechen würde, nämlich Stichwort Davis Cup, wo quasi die ITF die Spieler ausbildet, heranführt an das Profi-Niveau, und dann kommt der Davis Cup. Und dann wirkt das so, als müssten die Verbände dankbar sein, dass dann sich die Profis Zeit nehmen für den Davis Cup. Wie siehst du das?
Ja, ich kann jetzt nur erstens, ich sage es jetzt mal, meine Zeit als Fan vor 30 Jahren, wie Musta Antonic und Haskov gespielt haben. Also da kann ich mich erinnern, dass die eigentlich immer alle sehr gern gespielt haben bei diesen großen Wettkämpfen da gegen Amerika oder in der Dusiker Halle gegen Schweden oder auch, ich glaube, einmal Italien und so weiter. Also haben sie auch gespielt. Und seitdem ich jetzt an Bord bin, eigentlich seit 7 Jahren, hat es eigentlich dann nicht bei uns im Team nicht viele, Diskussionen gegeben. Also die Spieler haben eigentlich immer wieder sich bereit erklärt, für Österreich anzutreten und am Ende des Tages auch das österreichische Land zu vertreten. Wenn eine Spielerin oder ein Spieler wegen einer Verletzung ausfällt, wie jetzt bei der Julia Grabherr, ja, muss man es verstehen und dann muss man es auch akzeptieren, wenn einer verletzt ist und dann, die Gesundheit des Sportlers oder der Sportlerin hat immer Vorrang. Aber in meiner Zeit hat es da eigentlich wenig Diskussionen gegeben und ich kann mich erinnern, haben wir miteinander veranstaltet in Graz. Der Dominik hat gegen Australien gespielt, war sensationell, 3 Tage lang 10.000 Zuseher und am Ende ein Sieg. Und ja, es kann natürlich immer wieder passieren, dass das nicht zusammenpasst. Die eine oder andere Woche, wenn er auf der anderen Seite der Welt spielt, macht es nicht sehr viel Sinn, dass er dann der Spieler quer durch die Welt fliegt und antritt, weil das bringt dem Team wahrscheinlich nichts und das bringt auch dem Spieler oder der Spielerin nichts. Deshalb muss man da vollstes Verständnis haben. Aber ich kann mich an keine Probleme erinnern jetzt in den 7 Jahren.
Sehr gut. Das zeichnet Österreich aus. Und ja, die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, vor allem mit den Nachwuchsspielern, die haben alle auch im Podcast gesagt, dass es definitiv ein Traum von ihnen ist, vielleicht Österreich mal beim Davis Cup vertreten zu dürfen. Jetzt gab es im Davis Cup in den letzten Jahren auch sehr viel Entwicklung und Veränderung. Wie siehst du das neue Format und stehst diese Kritikern gegenüber?
Ja, da ist viel gesprochen worden in die eine Richtung und in die andere Richtung. Natürlich ist ein Heim-Davis Cup, wie es gespielt worden ist vor 30 Jahren, wo Österreich gegen die USA antritt, vor 25.000 Zuseher, ein riesen Tennisfest gewesen. Und natürlich ist jetzt, wenn man sich Manchester und auch teilweise in Split, den der Herwig auch für die ITF veranstaltet hat, nicht sehr schön, wenn wenige Zuseher auf den Rängen sind. Und man wird ja auch jetzt sehen, wie das in Spanien ist, wenn am Ende des Tages die Spanier nicht dabei sind. Aber eins ist klar, man hat versucht vor 5 Jahren was aus dem das alte Format positiv zu verändern, hat einen Investor damals gefunden, der auch sehr viel Geld in die Sache gesteckt hat. Und am Ende des Tages ist halt der Schuss, dann nach hinten gegangen. Und jetzt bin ich gespannt, muss ich ehrlich sagen, welche Lösungen. Aber ich glaube, da ist auch die ETP jetzt mit einbezogen, wie das neue Format verändert wird und wie das neue Format vielleicht wieder zurückgeführt oder verändert wird. Also da hätte ich mir jetzt in Cancun schon mehr Informationen erwartet, aber ist halt noch nichts gekommen. Was mich freut, ist, dass bei den Damen da ein großer Partner immer jetzt eingesprungen ist und seit 1,5 Jahren jetzt die Water Group, die ein großes Potenzial hat in Amerika, halt diese Veranstaltung unterstützt und dass wir da fast jetzt auf derselben Flughöhe sind wie bei den Herren. Und das freut mich, dass auf der anderen Seite da für den Damenbewerb ein großer Unterstützer jetzt gefunden worden ist.
Ja, Herwig, wie du hast auch diese epischen Davis Cups miterlebt und eben auch zum Teil veranstaltet und hast aber jetzt auch schon mit dem neuen Format Erfahrung gemacht, wenn wir kurz deine Rolle von der ATP switchen zum Veranstalter mit den Finals in Innsbruck. Was ist deine persönliche Meinung zu dem neuen Davis Cup Format und zu diesen Entwicklungen?
Ja, der Tom hat es ja schon gesagt, es war ein Versuch, es war ein sehr... Also mal so, es war vielleicht zu schön, um wahr zu sein, das neue Konzept. Die Idee war von Gerard Piqué, wo er eben sagt, okay, wir spielen Tennis wie eine Fußball-WM mit unterschiedlichen Gruppen, wo das beim Fußball sehr gut funktioniert. Also wenn zwei nicht ansässige Mannschaften gegeneinander spielen, schauen trotzdem Leute zu. Das hat im Tennis jetzt eben die letzten 3 Jahre nicht funktioniert, wo man das neue Format, muss man ganz offen sagen. Wir haben es 3-mal veranstaltet jetzt in Innsbruck, 2022 in Hamburg und dieses Jahr in Split. Und haben jedes Mal Geld verloren und jedes Mal auch gesehen, dass die Spiele, wo eben die Heimmannschaft nicht spielt, mehr oder weniger vor leeren Rängen stattfindet. Und da ist Tennis anscheinend noch nicht reif genug. Und jetzt überlegen wir uns eben gemeinsam mit der ITF, auch mit ATP-seitig, ein Format, das vom Kalender passt. Das, man muss ja auch sagen, es war viel Geld für die Spieler und für die Verbände da drinnen. Also das war einer der Hauptgründe. Und in meiner Geschichte in den 30 Jahren habe ich schon einiges erlebt. Also wenn jemand mit ganz viel Geld gekommen ist, sollte man wahrscheinlich ein bisschen mehr aufpassen. Das war wahrscheinlich nicht refinanzierbar und das war der Hauptgrund. Und es muss jetzt eine neue Lösung geben, die für die Spieler passt, für die ATP und eben aber auch für die Verbände, wo das Geld trotzdem noch einigermaßen fließt. Weil letztlich für viele kleinere Verbände, ich meine, der ÖTV ist sehr gut aufgestellt, auch mit Sponsoren und so, aber kleinere Verbände, die sind oft abhängig vom Davis Cup Heimspiel und wenn es dann nicht stattfindet, dann haben die, ich sage jetzt in ein asiatisches Land, in Philippinen als Beispiel, wenn die einmal im Jahr Davis Cup haben, haben die dort ihre Einnahmen, mit denen sie den Verband finanzieren. Und das, deswegen hat der Davis Cup eine sehr wichtige Aufgabe, glaube ich, in der Breite. Aber so wird es sicher nicht weitergehen. Wir werden eventuell 24 nochmal das gleiche Format spielen, weil es zu knapp ist, um was zu ändern, aber danach auf jeden Fall Änderungen herbeiführen.
Und ist es denkbar, dass ATP Cup, was ja quasi das ATP Pendant zum Davis Cup ist, ATP Cup, Davis Cup irgendwie vereint wird und zusammengelegt wird, oder siehst du das weiter als getrennte Veranstaltungen?
Ja, wir haben ja den ATP Cup schon geändert in den United Cup und das ist vielleicht schon der erste Schritt in die Zukunft, nämlich dass man den Davis Cup und den Billie Jean King Cup auch United macht. Also wir haben bei den Profiverbänden die Tendenz, dass es Combined Events nur mehr gibt. Also die Tausender sollten alle nur mehr in der gleichen Woche am gleichen Ort stattfinden. Das passiert schon fast überall. Und wenn jetzt dem Konzept folgend auch Davis Cup und Billie Jean King Cup vielleicht in der gleichen Woche und vielleicht sogar am gleichen Ort, also in die Richtung könnte es sich entwickeln. Ist aber nur eines der unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber Fakt ist, dass wir dieses Herren-Damen-Thema forcieren wollen, dass wir ikonische Events schaffen wollen und vielleicht passiert das auch mit dem Davis Cup.
Sehr gut. Jetzt würde ich gerne auf euch persönlich noch ganz kurz eingehen. Ihr kennt euch ja schon sehr lange und habt schon in unterschiedlichsten Formen zusammengearbeitet. Wie war denn euer erstes Kennenlernen eigentlich?
Ja, vielleicht, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich in Bertschach am Bahnhof in Herwig das erste Mal getroffen habe, wie wir beide zu einem Tennisturnier von Peter Michael Reichel gefahren sind. Und ich war damals gerade zwei, drei Monate in der Kreditanstalt als Sponsoring-Verantwortlicher für den Tennisbereich zuständig. Und wir haben ja die CA Challenge als Hauptsponsor unterstützt. Das war den Herwig sein erstes großes Turnier am Grazer, sage ich, am Dach des Grazer Mediamarkts. Und da haben wir uns am Parkplatz damals kennengelernt und eigentlich hält diese Freundschaft und diese Partnerschaft sehr, sehr intensiv an und ist auch mit vielen Veranstaltungen immer wieder begleitet worden. Der Herwig hat uns in der Bank unterstützt als Full-Service-Agentur im Jahr 2008 bei der Euro, hat uns da wirklich ein tolles Team zur Verfügung gestellt, wo wir, Partner waren, nationaler Sponsor mit der UniCredit damals in dieser Zeit und hat ja auch viele, viele Jahre letztendlich mit Peter Feigl, ja, mein Mentor war, glaube ich, das Wien-Turnier einmal eine Zeit lang betreut und so, ja, ist das eigentlich schön und auch jetzt, dass ich so im letzten Drittel meines, Arbeitslebens da mit ihm da zusammenarbeiten darf und auch wieder beim Turnier dabei bin, weil wir sehr gute Kooperationen haben als österreichischer Tennisverband. Wir machen 50 Seconds zusammen mit ihm den Kongress. Wir sind auch jetzt eingestiegen bei dem VA-Turnier, vielleicht wo der Herwig dann nachher noch was dazu erzählt, also als Partner. Und ich glaube, das ist eben das, was ich finde und was auch den österreichischen Tennisverband jetzt mit Martin Ohneberg als Präsident und auch schon mit Markus Brunner auszeichnet, dass wir versuchen, Tennis zu verbinden. Wir decken eher die nicht kommerzielle Seite ab, sind hier für den Tennissport auf der Breite und für die Turniere zuständig im österreichischen Raum und so ist es eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit, wo wir jetzt das noch immer mehr und mehr intensivieren zwischen ÖTV und Emotion. Und wenn dann noch Freundschaft auch dabei ist, dann ist überhaupt das Schönste im Leben.
Ja, stimmt, da kann man sich wahrscheinlich keine bessere Zusammenarbeit vorstellen, oder Herwig, wie siehst du das?
Ja, Tommy hat die Stationen unserer vielen Kreuzungen, die wir immer wieder gehabt haben, auf unterschiedlichen Ebenen erzählt. Und das beweist einmal mehr, dass wir alle in einem People's Business leben und nicht nur digital und Homeoffice und virtuell, sondern real, dass Beziehungen weiter wichtig sind. Und ich rede jetzt nicht von der negativen Tangente dieses Wortes, sondern von der positiven. weil man sich kennt und gemeinsam Dinge einfach weiterbringt. Und wir haben wirklich viele Projekte komplett unterschiedlichen Ebenen gemeinsam gemacht und in unterschiedlichen Funktionen, und das hat immer gut funktioniert. Und so Ideen wie 15 Seconds oder VR-Turnier und so weiter, das sind einfach Dinge, die, wo man weiß, wie der andere tickt und wo man relativ schnell dann zu einer Entscheidung kommt und das dann voranbringt. Und das so war in der Vergangenheit, also es sind sicher über 20 Jahre, wo wir uns kennen. Und den Peter Feigl möchte ich eben nicht auslassen, weil der war sicher das Bindeglied am Anfang, glaube ich, weil der in der Bank mit Tommy damals sehr eng zusammengearbeitet hat und ich ihn schon lange gekannt habe und letztlich mit ihm auch das Turnier in Wien übernommen habe. Und ja, da muss man ihm hoch anrechnen, wie gesagt, dass wir uns kennen, aber auch, dass das Turnier in Wien jetzt irgendwie in meine Hände gelangt ist, und das insofern verbindet uns da eben sehr viel.
Magst du vielleicht noch kurz erklären, was dieses VR-Turnier ist?
15 Seconds ist vielleicht, also das eine ist, also eine Sport-Business-Plattform, wo wir mit dem Domi und mit dem Präsidenten, mit Martin Ohneberg eben beide irgendwie hirnschwanger waren längere Zeit, und das ist ein sehr poppiges, kurzweiliges Format, wo das ganze Format nicht länger dauert als ein Tennismatch und wo eben Speaker aus unterschiedlichen Bereichen antreten, von Boris Becker bis zu Anna Veit und von Wirtschaftsgranten.
Ist das wieder am Dienstag
in der Woche? Am Dienstag in der Woche der Erste Bank Open in der Halle F. Und VR ist eben die ja, doch Weiterentwicklung auch von der realen Welt, also wo man in ein virtuelles Tennisturnier eintaucht, wo man auch immer wieder beide schon, oder wir schon lange versucht haben, aber dann der Domi immer über Kontakte und Formatmöglichkeiten auf uns zukommen sind oder wo wir uns eben darüber unterhalten haben. Und jetzt machen wir eben auch die Möglichkeit, dass man virtuell ein Turnier austragt, und das funktioniert natürlich auch gut, und das, klarerweise wollen wir damit am Puls der Zeit bleiben. Ja.
Sehr gut. Dann, wenn wir schon auch Thema Erste Bank Open ein bisschen sind mit dem 50 Seconds, würde ich gerne gleich noch die Chance nutzen, um dich auch noch kurz zu fragen, wie laufen die Vorbereitungen? Jetzt dauert es nicht mehr lang.
Ja, wir haben noch one month to go eigentlich, und läuft sehr gut. Also wir haben interne Meetings und Diskussionen über Bereiche, die wir vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht einmal noch zu denken gewagt haben. Also das alles andere, sprich das, was man nach außen sieht und für den Fan wahrnehmbar ist, ist längst erledigt und läuft sehr gut. Wir sind auch in vielen Tagen schon sehr voll. Es gibt auch Freitag, Samstag noch ein paar Restkarten, aber im Prinzip sind wir am richtigen Wochenende ausverkauft. Sponsorenmäßig sehr gut aufgestellt, VIP ist seit langer Zeit eigentlich sehr gut voll. Das heißt, das erste Bank Open, die laufen sehr gut, die boomen, und wir versuchen jetzt natürlich das Produkt noch einmal besser und erlebbarer und näher am Fan und moderner zu gestalten. Das sind wieder viele, viele Aufgaben, die an uns herankommen und die wir jetzt versuchen zu lösen. Also wir bleiben nicht stehen, wir bewegen uns immer weiter. Und insofern, glaube ich, können sich die Zuschauer schon wieder auf eine tolle Veranstaltung freuen.
Ja, das glaube ich. Ich freue mich auch schon sehr. Gibt es wieder Neuerungen, mit denen die Erste Bank Open auch heuer wieder versucht zu überraschen? Wie letztes Jahr zum Beispiel, was ich richtig cool in Erinnerung habe, war zum Beispiel diese Innovation mit dem Jan, wo man am Sitzplatz einfach sich Essen bestellen konnte. Das war auch was ganz Neues, was man davor oder ich persönlich noch nie irgendwo anders so gesehen habe.
Also die guten Neuerungen behalten wir. Das wird es auch in halbem Jahr geben. Also nur ist der Lieferando der Partner. Aber wir haben, das wird sich heuer vom Look and Feel einiges tun. Also wir haben eine neue Courtfarbe gewählt, wir haben das gesamte Design des Center Courts ein bisschen geshaped. Der wird noch klarer sein. Ich habe heute gerade den Court angeschaut, in unserem Trainingsplatz in La Ville liegt er schon, mit grau außen und blau innen. Ich glaube, und wir werden ins Licht investieren, damit wir noch ein moderneres LED-Licht bekommen. Das Erlebnis wird noch professioneller werden, glaube ich, und noch klarer. Und das ist wichtig. Und sonst gibt es viele Kleinigkeiten, auch vor allem im Bereich der Spieler. Es wird immer größer, diese Anzahl der Leute, die da mitkommen. Und da mussten wir im Hintergrund oder im Backstage-Bereich viele organisatorische Änderungen vornehmen. Wir werden da auch mit Don Co. noch das Catering noch erweitern. Also gibt es viele Dinge, die man nach außen nicht sieht, aber die trotzdem eine extreme Qualitätssteigerung verursachen. Und wenn man jetzt die Nennliste anschaut und mit den anderen Turnieren vergleicht, dann sieht man schon, dass sehr viele Spieler einfach gerne nach Wien kommen, und das ist eigentlich unser Ziel. Und deswegen, wie gesagt, investieren wir auch in den Bereich, den man als Zuschauer vielleicht nicht so sieht, aber auch da wird sich, wie gesagt, einiges ändern.
Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass es ganz besondere Outrufe geben wird von österreichischen Stars. Wie glaubst du, reagieren eigentlich, ich glaube, für die Zuschauer ist das sehr lustig, aber wie glaubst du, reagieren die Spieler drauf? Kann das stören oder?
Nein, das muss natürlich so aufgenommen werden, dass es nicht stört, und ich glaube jetzt nicht, dass der Janik Sinner, die Gerda Rogers kennt, oder Daniel Medvedev, den Herbert Prohaska kennt. Also für die wird es einfach ein Outruf sein oder ein Fault. Aber ich glaube, die Idee war gut. Die habe ich schon längere Zeit im Kopf gehabt. Dann habe ich mir gedacht, warum müssen es immer neutrale Computerstimmen sein und nicht irgendwelche bekannten Leute. Und da werden wir sicher noch ein bisschen was rundherum dann im Umfeld des Turniers machen. Aber beide haben riesig Spaß gehabt bei den Aufzeichnungen. Also wir haben die Stimmen schon aufgezeichnet, es gibt schon die Rufe. Und jetzt arbeiten wir noch an der dritten Person, weil es gibt drei unterschiedliche Calls und einen dürfen wir noch einladen.
Okay, aber da weiß man noch nicht, wer, oder?
Nein, noch offen.
Okay. Wien wurde ja vor 2 Jahren jetzt, glaube ich, zum besten 500er Turnier der Welt gekürt von den Spielern. Was macht deiner Meinung nach Wien aus? Warum ist das so besonders, in Wien zu spielen?
Ja, unsere Philosophie war immer, dass wir die Spieler gut behandeln und es gibt... Das klingt jetzt banal, aber es gibt viele Turniere, es ist ja doch sehr viel Geld im Spiel. Also wir werden ungefähr 4 Millionen Euro nur an die Spieler ausschütten in diesem Jahr. Und es gibt Turniere, die glauben, dass wenn man viel Geld zahlt, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Und es ist auch das Wichtigste für die Spieler, klarerweise. Aber wie im privaten Leben, wenn man aber eingeladen ist, dann kommt es halt auf viele Nuancen und Kleinigkeiten an. Da geht es nicht nur darum, dass man jetzt vielleicht den Kaviar und den Champagner kriegt, sondern da geht es um die Gastfreundschaft und um die Zwischentöne. Und gleich ist es bei uns. Also wir versuchen, die Spieler einfach wirklich gut zu behandeln, natürlich beste Qualität zu liefern, aber ihnen auch das Gefühl zu geben, sie sind willkommen, sie sind hier zu Hause, wir haben die gleichen Leute in den entscheidenden Positionen seit vielen, vielen Jahren, die kennen sie mittlerweile schon. Und Essen ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Plakuta ist immer hoch auf der Liste. Das ist Rindfleisch für die Spieler natürlich genial. Donko im Spielerbereich, werden alle Spieler sagen, das beste Essen gibt es in Wien. Das auch unaufgefordert sagen sie das. Also das sind so wichtige Dinge und wir sind am Ende der Saison. Das heißt, die Spieler sind relativ ausgelaugt. Und da ist sowas natürlich umso wichtiger, dass sie einfach relaxen können, sich wohlfühlen können. Und Wien als Stadt ist natürlich auch, würde ich sagen, unschlagbar, aber ein Riesenasset, das wir haben. Ja.
Sehr gut. Tommy, wie schaut bei dir die Vorfreude aus auf die erste Bank Open?
Ich freue mich riesig auf die Turnierwoche. Erstens freue ich mich schon mal auf das Eröffnungsevent am Freitag davor mit Red Bull zusammen. Also das ist schon eine tolle Veranstaltung, die sie sich da einfallen haben lassen, weil es wirklich jugendlich ist und dynamisch ist und es eben genau das, wo wir miteinander eigentlich hinwollen, bringt diese Veranstaltung. Es gibt keine Schiedsrichter, die Spieler entscheiden selber. Also am Ende des Tages gibt es diese Kameras, die permanent in ihrer Nähe sind und das sind echt geile Bilder gewesen in den letzten Jahren. Voriges Jahr durfte ich noch nicht hingehen, weil ich noch Corona hatte und erst dann am Montag freigeschrieben worden bin, aber ich muss ehrlich sagen, das war eine Riesenentwicklung und ein super Event, was der Herbert da kreiert hat und das ist halt so, wie Tennissport für die Jugend sein soll und dort wollen wir hin. Und ja, und auch die Woche darauf, wir haben am Montag miteinander, stellen wir auch ein Kids-Projekt vom österreichischen Tennisverband mit Martin Honeberg und mit Jürgen Melz und mit Herweg vor, ganz einfach, wie wir da eine Entwicklung im Kids-Tennis sehen, wie Kids-Coaches sein sollen in der frühen Jugend, also wie das gemacht werden soll. Am Dienstag haben wir 50 Seconds, während der Turnierwoche am Mittwoch den ÖTV-Tag, wo wir über 100 Leute einladen, aus unseren Gremien, also Referentinnen und Referenten, Turnierleiter und solche und Unterstützer des Verbandes, um auch einmal Danke zu sagen, kriegen wir dank Herweg eben dieses große Kontingent. Ja, und am Donnerstag ist auch ein spannender Tag für den österreichischen Tennisverband, ist am Ende des Tages ja die außerordentliche Generalversammlung in der Wiener Stadthalle, wo wir auch zu Gast sein dürfen. In der Früh mit einer Präsidentenkonferenz und dann wird der neue und alte Präsident wiedergewählt, zusammen mit Georg Blumauer und mit dem Jürgen Roth und mit einer neuen Dame an Bord, mit der Stefanie Bonner, auch eine Anwältin und begeisterte Sportanwältin und auch Tennisspielerin. Und das ist natürlich dann für uns der krönende Abschluss der Turnierwoche und da freuen wir uns sehr, dass wir eben auch beim größten Turnier in Österreich und auch bei einem Top-Turnier auf der Welt zu Gast sein dürfen und die gute Kooperation mit Herweg haben. Und dann freuen wir uns, dass unsere Spieler möglichst weit kommen und sie haben ja jetzt schon aufgezeigt und also hoffen, dass sie da wirklich tolle Ergebnisse machen, dass auch Österreicher lang im Bewerb sind.
Ja, da sieht man, wie gut diese Zusammenarbeit funktioniert und allen diesen Beispielen, die du gerade aufgezählt hast. Im Zuge vom Davis Cup habe ich auch mit dem Alex Erland, Lukas Mittler gesprochen, die schon heiß sind auf die Titelverteidigung und wieder auch den zweiten Matchcard rocken wollen, um dann wieder im Finale in der Stadthalle den Titel zu holen. Jetzt würde ich gerne noch über den Davis Cup kurz noch Revue passieren lassen. Wie blickst du auf das Davis Cup Wochenende Österreich-Portugal zurück und im Hinblick auf Irland?
Also eigentlich blicke ich sehr positiv zurück. Natürlich waren wir alle enttäuscht, aber das ist der Sport, da kann der Herwig auch Geschichten erzählen, wenn die Nummer 1 ausscheidet in der ersten Runde. Genauso waren wir natürlich enttäuscht, dass die Mannschaft nicht gewonnen hat. Das ist halt zweimal sehr knapp gewesen, zweimal im dritten Satz am ersten Tag und einmal auch mit Matchball. Und die beiden Jungs haben wirklich beide alles gegeben, der Juri und auch der Sebastian. Doppel haben wir dann sehr gut gespielt, muss man ehrlich sagen, ist ja ein Weltklasse-Doppel mittlerweile, der Lukas und der Alexander. Und dass halt dann nachher so ausgegangen ist, ja, ist der Sport, das muss man nehmen. Wir schauen positiv nach Irland, wo ich sehr positiv auch zurückdenke, abseits des Ergebnisses, wie das Event organisiert worden ist. Und da muss ich ehrlich sagen, zu meiner gesamten Mannschaft, angeführt von der Tamara Schandl, die dieses Event für uns umgesetzt hat in der Eventleitung. Es war zum ersten Mal so eine wirkliche Feuertaufe für uns. Wir haben sonst immer Kooperationen mit Herwig gehabt und mit anderen Partnern, Agenturen. Wir haben das selber veranstaltet und die ganze Mannschaft, ob es jetzt die Tamara ist, ob es der Markus Ambrosi ist, der Manuel Wachter da in der Presse und auch die anderen vielen Helfer hier, die Katharina Wagner für die VIP-Tickets und Ticketing, haben wir eigentlich das gemacht, was professionelle Agenturen sonst machen. Und dafür bin ich wirklich sehr stolz und dankbar auf mein Team der Geschäftsstelle, die sich wahnsinnig zusammengerissen hat und 14 Tage im Multiversum gewohnt haben und am Ende des Tages das auch von der ITF großes Lob bekommen haben, dass wir das geschafft haben. Und so gesehen natürlich ein bisschen traurig, dass wir verloren haben, aber das haben wir schon wieder vergessen und denken an Irland, aber sonst sehr, sehr positiv.
Sehr gut. Und Irland ist eigentlich ein Selbstläufer, oder?
Da müssten wir jetzt den Jürgen fragen, aber ich habe mir nur die Rankings angeschaut. Also es sollte schon ein Aufstieg möglich sein. Allerdings, ich habe mit den irischen Präsidenten und auch mit dem Geschäftsführer dort gesprochen. Also sie rechnen da mit einer sehr, sehr, sehr großen Halle, weil es hat dort, glaube ich, 7 oder 8 Jahre keinen Davis Cup gegeben. Also mit 6.000, 7.000 Leuten rechnen sie an den beiden Tagen. Und wie man weiß, im Davis Cup ist leider alles möglich, aber ich glaube schon, dass der Jürgen da das Top-Team zusammenstellt und am Ende des Tages wir dort bestehen werden und dann wieder eine Klasse höher weiterspielen dürfen.
Sehr gut, und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen für österreichischen Tennis, den es nach der Eisenbahngruppen auch wieder in Österreich zu sehen gibt. Auch wieder internationales Tennis, nämlich im November spielen dann wieder die Damen gegen Mexiko. Hast du schon ein bisschen in Mexiko dich umgeschaut?
Ja, man muss, vielleicht das würde ich gerne schon anreißen, am Ende des Tages, dass alle diese Veranstaltungen, die wir da jetzt gehabt haben, sowohl der Davis Cup als auch jetzt der Billie Jean King Cup im Multiversum, nicht ohne die Unterstützung des Bundesministeriums für Sport möglich werden, nicht ohne dem Land Niederösterreich mit ihrer Sportförderung möglich sind und auch nicht durch die anteilmäßig, verhältnismäßig gleiche Unterstützung, gute Unterstützung der Gemeinde Schwächert möglich sind, weil ganz einfach, wenn wir diese Gelder nicht bekämen, ein Break-Even unmöglich wäre. Und das muss man ganz ehrlich einmal sagen, da wir keine eigene Halle in Österreich haben, ist ganz einfach sehr viel Mietkosten sind zu tragen, Platzkosten sind zu tragen und das ist natürlich ein sehr großer Anteil, fast 50% der Kosten sind das bei beiden Wettkämpfen. Und wenn wir diese Förderung nicht erhalten würden, wäre es also sehr schwierig. Also da muss man mal Danke sagen. Sonst blicke ich eigentlich ganz positiv entgegen. Die Marion ist auch sehr positiv eingestellt, die Marion Maroska, die Billie Jean King Cup Kapitänin. Natürlich ist auch schade, dass die Julia nicht spielen kann mit der Verletzung jetzt am Handgelenk, aber am Ende des Tages glaube ich, mit Sinja Kraus und den anderen Damen, mit der Klaffner und ich weiß nicht, wenn die Marian jetzt tatsächlich aufstellt oder der Tamira Baschik da schon ein Team hätten und haben, die gegen Mexiko bestehen können.
Sehr gut, ja, wir freuen uns drauf. Ich glaube, 11. 12. November ist es dann wieder soweit im Multiversum. Ja, gibt es von euch noch etwas, was ihr abschließend zum Thema ATP, ITF vielleicht noch sagen wollt?
Oder von meiner Seite war alles dabei, mehr oder weniger. Alles. Ich meine, es gibt immer viel noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das war ein sehr guter Einblick einmal in die Welt der ATP und der ITF. Und wie gesagt, auch vielleicht gemeinsam in Zukunft.
Ja. Von meiner Seite auch nichts. Danke.
Ja, dann sage ich vielen Dank. Wir sind gespannt, was da noch kommt, speziell in den nächsten 5 Jahren, ob dann ITF und DTB da wirklich noch näher zusammenrücken und wir ein tolles Produkt Tennis in Zukunft weiterhin sehen werden. Danke euch beiden.
Danke.
Dankeschön.